laut hier.
Ja, ich glaube, wir werden uns noch oft hier sehen, hier in dieser Live-Area gibt es auch ein paar spannende Vorträge.
Ja, stimmt, da wolltest du dir einen angucken, ne?
Ja, über so einen ganz, ganz schnellen 3D-Drucker, angeblich in 45 Sekunden nur Plastik druckt, das muss ich mir mal reinziehen.
Naja, das wäre ja schon mal ganz nützlich, jetzt im Augenblick, wo es hier so laut ist. Ich ziehe mir mal so lange die Hörbrille an und gehe mich mal umgucken, ob was Neues da ist.
Omni direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von OmniDirekt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir in der Leitung die Kollegen Lamalfa und Sünder. Moin ihr beiden.
Moin.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Wir haben heute den 3. November. November klingt irgendwie schon so, als wäre morgen Heiligabend. Aber wie auch immer, nachher geht unser Digimag Online-Heft ist im Druck. Wir hatten nur ganz wenig Zeit, den Kongress zu verdauen. Insofern finden sich in unserer November-Ausgabe auch noch gar nicht so viele Kongressthemen, ein paar News und so weiter. Aber wir wollen natürlich trotzdem mal kurz zumindest drüber hinwegfliegen, beziehungsweise durch die Brille von dir, Jan, da mal durchgucken. Was habt ihr denn so gesehen? Mal so ganz allgemein, ohne jetzt vielleicht schon Hersteller und Namen von Produkten zu nennen.
Ja, ohne Produkte zu nennen, ist schwierig zu beschreiben, was wir gesehen haben.
Okay, dann werd meinetwegen auch konkret.
Also was natürlich auffällig war, war, dass es einen großen Produktlaunch gab auf der diesjährigen EuHA-Industrieausstellung, nämlich von Oticon, das Seal. Mhm. Das war deshalb bemerkenswert. Wir werden dazu noch ein ausführliches Interview auch machen in der nächsten Ausgabe. Aber was auf der EuHA schon bemerkenswert war, war, dass sie es wirklich bis zur letzten Minute geheim gehalten haben. Bis dahingehend, dass die Plakate noch verhüllt waren, die das Gerät gezeigt haben.
Am Mittwochvormittag, beziehungsweise am Mittwochmorgen, ne, vor der offiziellen Eröffnung, hat mir jemand erzählt, dass selbst da noch die Plakate am Stand abgeklebt waren. Eieiei, hohe Geheimhaltung.
Nichtsdestotrotz war es ja nicht der einzige Launch auf diesem Kongress. Wie können wir uns darauf einigen, oder Thomas?
Absolut, ich sehe es auch so. Wir haben ja auch bei Phonak was Neues gesehen, was ja einen Abend vorher ja schon auf einem internationalen Event, aber eben auch in Nürnberg angeteasert haben, nenne ich es mal.
Ja, genau, da warst du. Ja.
Dann haben wir auch gesehen, Starkey kam mit einer neuen Produktfamilie sogar um die Ecke. Also einiges Neues in Nürnberg, ne?
Genau, und unabhängig davon, dass es ja auch einige neue, ganz neue Aussteller gab, speziell aus Asien, ne, was ja auch sehr auffällig war.
Ja.
Na, konnte man ja doch das eine oder andere ja wirklich da mitnehmen.
Richtig.
Und ich finde, das tut dieser Messe gut, dass es da wirklich Produkteinführungen gibt. Weil sonst hat man halt oft das Problem gehabt, du hast da Produkte gezeigt bekommen, die du schon Monate vorher vielleicht auf einer Roadshow gesehen hast. Und dadurch hat die Messe nicht so diesen Neuigkeitencharakter gehabt. Und ich fand, das war dieses Jahr echt gelungen.
Total.
Und ich hatte auch das Gefühl, dass es eine hohe Taktzahl von der Zuschauerfrequentierung her gab dieses Jahr.
Das vielleicht aber auch daran liegt, aus meiner Sicht, dass das wirklich dem Kongress gut getan hat, alles in einer Halle unterzubringen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mit der euer Live-Area und allem drum dran, das fühlte sich irgendwie heimeliger, also irgendwie gemütlicher an als zwischen 3 oder 4 100 Metern zwischen den verschiedenen Hallen da zu laufen.
Ja, wobei, wenn ich dich da unterbrechen darf, in Hannover ist auch alles in einer Halle. Ja, das war nur in Nürnberg immer so, dass es die Hallen 3a und 4a sind, das glaube ich, gewesen sind. Und diesmal halt mit Halle 7 auch alles in einer. Aber nichtsdestotrotz, 150 Aussteller. Neuer Rekord zumindest, was die Teilnahme von Unternehmen auf der Industrieausstellung anging. Und du hast es eben schon angesprochen, viel aus Asien. Wir haben ja gehört, bei der Eröffnung des Kongresses auf der EuHA Live Area alleine 22 Unternehmen aus China. Wow.
Wobei ich nicht wissen möchte, bei wie vielen von den 150 insgesamt sowieso chinesische Technologie drinsteckt, ja.
Aber habt ihr die Stände wahrgenommen? Wie war da so euer Eindruck?
Also ich schon. In jedem Fall, gerade so hinten im Eck zum Ausgang zur anderen Halle hin, da war doch schon einiges los, immer wieder, wenn man da rausgegangen ist. Was einem dabei auch aufgefallen ist, ist, dass sicherlich die Messebesucher sich da sehr zweigeteilt haben. Also wenn man am asiatischen Stand war und es war was los, dann waren auch wirklich viele Asiaten da.
Auch, also mit anderen Worten, noch viele Gäste aus Asien hast du gesehen.
Ja, genau. Also so in der Kombination. Ich habe natürlich den einen oder anderen neugierigen Blick des einen oder anderen deutschen Akustikers auch erspähen können.
Ja.
Aber die Besuche, die da hatten, waren doch speziell auch aus Asien, wenn man das irgendwie genauer sich angeguckt hat.
Ich fand die Aufmachung der Stände ganz interessant. Einige sahen aus wie halt so gewöhnliche kleine Stände, wie man es halt so macht. Ein etwas größerer hat mich aber auch irgendwie, ist jetzt gemein, so ein bisschen,
wie ein Krabbeltisch aussah,
so ein bisschen an Bazar erinnert. Hast du den auch gesehen,
Thomas? Ja, also es war sehr international. Zum Beispiel im Bus hatte ich zwei Akustiker aus Pakistan vor mir sitzen. Das habe ich am Namensschild gesehen, wo die herkamen. Ich habe dann gefragt, seid ihr jetzt echt extra hier angereist? Und die so, ja. Also das finde ich schon krass. Wobei der eine hat gesagt, er wohnt in Italien. Aber immerhin, trotzdem, also es wird, also sie reisen international an.
Ja, da gibt es eine große Community.
Das mag sein, jedenfalls. Also diese Internationalität war deutlich spürbar. Bei den asiatischen Ständen hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, aber das kann auch nur ein persönlicher Eindruck sein, dass so die deutschen Hörakustiker so ein bisschen Berührungsängste hatten. Also da, die waren nicht so belagert wie die von den bekannten Herstellern und so weiter, wo vielleicht einfach nicht so diese Kontakt oder wie soll man sagen, also die Sprachbarriere vielleicht herrscht.
Ja, habe ich ein Stück weit auch so gesehen, aber ich meine, ey, es gab ja auch immerhin noch das Partnerland Österreich, da spricht man Deutsch. Das war übrigens irgendwie bei der Eröffnungszeremonie, nenne ich es mal, da auf der Euer Live Area. Ich finde das übrigens sehr gut, dass man das inzwischen inmitten der Messestände in der Messehalle macht und nicht abgetrennt im Auditorium, weil dieses Hin- und Hergelaufen und dieses überhaupt irgendwie so getrennt voneinander stattfindende, glaube ich, hat dem Ganzen nie so wirklich gut getan. Gut, die Vorträge muss man natürlich dann in einem Auditorium anbieten und nicht im Trubel der Messehalle. Aber die Eröffnung zumindest fand ja da statt und da hat ja dann auch ein Konsul für Handelsangelegenheiten aus Österreich gesprochen. Der hat ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Da habe ich doch so... Also das habe ich mir so noch nie vergegenwärtigt. Zum Beispiel hat er...
Du meinst in Bayern?
Ja, er hat generell gesagt, ne, Deutschland ist der wichtigste Wirtschafts- oder Handelspartner Österreichs. Und alleine Bayern, ich meine gut, der stand natürlich auch in Nürnberg in der Messehalle, ne, da macht man dann natürlich so ein bisschen Fishing for Compliments. Vielleicht war ihm nicht klar, wie international das ist. Aber er sagt, alleine Bayern mit seinen, wie viel Einwohner hat Bayern? 13 Millionen? Einwohner.
Ja, 10, 12.
Okay, ja. Auf jeden Fall, allein Bayern wäre wichtiger in Sachen Handelsbeziehungen für Österreich als die USA. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, aber das war auf jeden Fall eine ganz, ganz witzige Erkenntnis. Und was auch interessant war, was dann leider nicht mehr auf der Euer Live Area stattfand, andersrum allerdings auch aus nachvollziehbaren Gründen, war dann das Wissenssymposium, wo ja Dr. Markus Peifer vom Zentralverband des Deutschen Handwerks so ein bisschen über die Arbeit des ZDH und wie zufrieden ist man mit dem, was die Politik macht und so weiter gesprochen hat. Ich fand es zwar ein sehr interessanter Vortrag. Und,
inwiefern?
Er hat einfach mal erstens erzählt, was macht der ZDH eigentlich und auch wie macht er es. Ne? Also die legen halt sehr viel Wert auf Verlässlichkeit, auf Sachlichkeit. Er hat auch, fand ich persönlich, Achtung, Meinung, gut gefallen, er hat Robert Habeck gelobt, weil Habeck wohl auf einer Handwerksveranstaltung in München, das war wohl einer seiner letzten Auftritte als Wirtschaftsminister, nochmal explizit das Handwerk für seine Verlässlichkeit und so weiter gelobt hat. Und interessant war dann auch, er sagt, da ist mit Blick auf Schwarz-Rot aktuell noch Luft nach oben. Naja, auf jeden Fall hat er so ein bisschen darüber gesprochen, was macht man so. Er hat auch so gewisse Zukunftsszenarien an die Wand gemalt. Er hat erzählt, was der ZDH alles so fordert, auch was davon denn sogar einen Weg gefunden hat in den Koalitionsvertrag. Zum Beispiel nämlich die Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung. Und ich fand das ganz interessant und ich hätte mir da auch gerne deutlich mehr Zuschauer erhofft, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, so war es dann eben. Und da oben eben in diesem Saal Sydney fand ja dann, um jetzt mal zu unseren Themen wieder überzuleiten, auch den ganzen Kongress über von Mittwochmittag bis Freitagmittag das Vortragsprogramm, also das eigentliche Kongressprogramm statt. Unter anderem gesprochen hat da Professor Dr. Marlies Knipper. Thomas, du hast sie interviewt schon vor ihrem Vortrag in Nürnberg. Erzähl mal, wie, Wie bist du auf sie aufmerksam geworden, beziehungsweise mit welchen Botschaften geht die ins Rennen?
Ja, ich finde, es ist sehr interessant. Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch die Aufzeichnung eines bereits gehaltenen Vortrages, den du mir geschickt hast.
Ja.
Und es ist deshalb interessant, weil ich finde immer Impulse wichtig, die einem Hörakustiker vermitteln. Vielleicht ist das, was man jahrzehntelang für richtig gedacht hat, noch erweiterbar, um es mal vorsichtig zu sagen. Und zwar geht es darum, wie wir eigentlich audiometrieren und bis in welche Frequenzbereich wir eigentlich unterstützen.
Mhm.
Man geht ja eigentlich davon aus, also in der Hörakustik, dass der Sprachbereich irgendwo bei 4 Kilohertz endet. Also sagen wir mal, alles, was darüber irgendwie abfällt, ist nicht mehr ganz so wichtig, so wird zumindest wahrgenommen.
Mhm.
Und jetzt hat Professor Dr. Marlies Knipper eben in langjähriger Forschung herausgefunden, dass sogar Signale, die bis 16 Kilohertz gehen, wichtig sind. Und zwar ist es verrückterweise so, dass wenn jemand dort einen Hörverlust hat, der sich von der Norm unterscheidet, hat er Probleme im tieferen Frequenzbereich bis 1500 Hertz Sprache zu verarbeiten.
Okay.
Ich habe das Interview mit ihr so gestaltet, dass ich versucht habe, möglichst Fachbegriffe zu vermeiden. Also wer das Interview in der Omni direkt liest, wird diesen Zusammenhang verstehen.
Ja.
Es hat was damit zu tun, dass es eben zwei verschiedene Arten von Nervenbahnen gibt, die unsere Sprachverarbeitung dominieren. Und zwar nämlich diejenigen, die sozusagen ganz leise Signale verarbeiten, so wie ein Stecknadel fallen oder sowas. Und dann halt eben die amplitudenmodulierenden Signale. Und da wird halt eben Sprache verarbeitet. Und diese Geschichte, diese Nervenbahnen, die die Amplituden verarbeiten, das ist das, was auch durch Lärmschwerhörigkeit und so weiter beeinträchtigt wird.
Mhm.
Funktioniert aber die andere Bahn, kann sie das sozusagen kompensieren.
Ja.
So, was kann ich als Hörakustiker daraus jetzt quasi lernen? Also erstens mal, eigentlich plädiert sie sogar dafür, bis 16 Kilohertz zu audiometrieren.
Aha.
Wer auch immer das jetzt umsetzen mag oder auch nicht. Aber was halt eben ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass sie sagt, also erstens mal müssen die Hersteller, die Hörgerätehersteller versuchen, möglichst hohen Frequenzbereich mit zu bedienen. Und eigentlich gibt's im Moment nur eine Technologie, die mir bekannt ist, die bis 16 Kilohertz theoretisch reichen würde. Und das ist diese Hörkontaktlinse. Darüber hatte ich ja auch einen Artikel gemacht.
Ja, ja.
Die im Moment allerdings nur bis 12,5 überträgt. Das liegt aber nicht an der, sozusagen an den physikalischen Gegebenheiten der Übertragung, sondern an dem Prozessor. Also das heißt, theoretisch könnte die bis 16 Kilohertz hochgehen.
Ja, aber pass auf, Thomas, das sind Argumentationen, die gibt es auch aus der CI, aus dem CI-Bereich heraus. So. Und das ist ja ein Grund, weswegen ja gerade im CI-Bereich Kinder und so weiter und so fort immer anders audiometriert wird als bei normalen Hörschädigungen. Na, das ist also da schon recht bekannt, auch wenn die Argumentationsschiene eine andere ist, immer wieder gesagt. Und da geht ja auch ein CI-Bereich, ne, deutlich über die 4K hinaus, ne? Also wie weit das da geht, da wird immer, das ist unterschiedlich. 12 war mir immer bekannt.
Also sie sagt, es gibt im Moment noch keine CIs, die wirklich bis in diesen hohen Bereich reingehen.
Bis 10 ungefähr. Ja. Bis 10 ungefähr.
So, aber was, genau, aber was kann ich jetzt also...
Das Audiometrieren findet noch höher statt, auch wenn die Geräte das nicht können.
Ja. Also was die halt eben in der Forschung auch noch machen, abgesehen von dieser hohen also in höheren Bereich Audiometrien, die machen auch also Hirnstamm, Brainstem, Response-Messung und so weiter. Also sie können gucken, wie verzögert tritt ein Signal ein. Und das passiert halt eben verzögerter...
Achtung, Stichpunkt Hirnstamm-Implantat.
Das passiert dann verzögerter, wenn eben über 10 Kilohertz ein Hörverlust signifikanter vorhanden ist. Aber was kann ich als Hörakustiker jetzt machen, um sozusagen dieses Problem zu adressieren? Da sagt sie, eigentlich sollte jede Hörgeräteanpassung von Hörtraining begleitet werden, weil das kann nämlich eben dann zentral diese ausbleibenden Signale kompensieren.
Mhm.
Also das heißt, Fazit, kann jeder für sich selber ziehen, wer den Artikel gelesen hat. Aber ich würde sagen, also manche, ich kenne Fachgeschäfte, da wird auch nur bis 8 audiometriert, weil man sagt, ach, alles darüber hinaus kann ich sowieso nicht wahrnehmen. Ja. wäre ich ein bisschen vorsichtig, würde ich ein bisschen sorgfältiger handhaben und halt eben dieses Thema Hörtraining würde ich ganz gezielt adressieren.
Ja.
Mehr sage ich dazu nicht, mehr, das steht eigentlich alles in dem Artikel drin.
Apropos Hörtraining, ich habe dich an einem Stand auf der Industrieausstellung gesehen, da ging es auch um Hörtraining. Da hast du jemanden getroffen, die auch in unserer aktuellen Ausgabe ist, Frau Mirau.
Sarah Mirau, da habe ich witzigerweise vor ein paar Jahren mal eine Lesung gegeben aus meinem Buch Ganz Ohr.
Aha.
Und jetzt war der Jan ja sogar bei ihr in einem ganz anderen Kontext, nämlich sie hat ja einen großen Erfolg damit, Azubis zu gewinnen, was ja in unserer Branche eine große Schwierigkeit darstellt aktuell.
Ja, da ging ja im Sommer, glaube ich, ging so eine Meldung rum, die Bestakustik, die haben ja mit Meditrend und Hörex diese I Doubt It-Kampagne initiiert. Da ging von der Bestakustik so eine Meldung durchs Netz, die halt diesen Erfolg irgendwie schon gemeldet hat. Dann wollten wir natürlich auch mal wissen, was war da jetzt eigentlich genau los, Jan? Und du bist hingefahren.
Genau. Und hab das gemacht, was man machen sollte, sich nämlich die Azubis selber schnappen.
Mhm. Und?
Und mit den Miraus, also mit Silke, also der Mutter, wie auch Sarah Mirau, die den Betrieb heute führt, sind wir dann zu fünft ins Gespräch gegangen. Und das war doch schon sehr interessant zu hören, wie alles zustande gekommen ist, welche Argumente da geführt werden, wie heiß man sein kann auf die Ausbildung, dass es auch wirklich Leute gibt, die es wirklich durchziehen wollen und Spaß haben daran und es unbedingt machen wollen. Also gänzlich sämtlichen heutigen Vorurteilen mal ein bisschen was entgegengesetzt. Also es war doch schon sehr interessant aus meiner Sicht.
Aber jetzt erzähl doch mal, wie hat sie denn diese tollen Azubis gewonnen? Weil das ist ja das, was die ganze Branche händeringend versucht. Was macht sie denn anders?
Welche Ingredienzien hat ihr Zaubertrank?
Naja, also letzten Endes hat sie das Rad nicht neu erfunden, ganz klar gesagt. Aber sie ist, glaube ich, mit einem ganz anderen Mindsetting reingegangen. Ja, also wo man im ersten Anlauf hingeht, dann erstmal staunend dasteht, sieht, wie andere das machen, dass man dann irgendwie abends frustriert nach Hause geht, überhaupt nicht die Ziele erreicht hat und wie sie selbst meinte, es war völlig klar, dass unser Auftreten sich völlig verändern musste. Also sie ist...
Du meinst das Auftreten wo insgesamt oder bei einem konkreten Anlass?
Also ein bisschen weiter ausgeholt, wir reden hier über einen Betrieb, der seit über 30 Jahren am Markt ist. Wir reden über einen Betrieb, der seit über 30 Jahren ausbildet. Ja, und regelmäßig ausbildet. Und auch immer gesagt hat, die Azubis waren eine Grundlage dafür, dass wir überhaupt uns in diese Richtung in den ganzen Jahren entwickeln konnten.
Also da hast du einen ganz interessanten Punkt auch in deinem Artikel, ne? Münchner Raum, teures Pflaster, ne? Das bedeutet ja auch, dass Arbeitskraft teuer ist und so weiter. Da kann man natürlich auch mit Azubis, sofern es welche gibt,
also viele was Argumente auffangen. Geführt und dann steht jemand da, die 30 Jahre lang die den Markt mit begleitet hat, das Ganze mit Herz und Verstand gemacht hat und sagte, ey, es hat sich völlig geändert. Sowohl die Art und Weise, wie die jungen Leute heute herangehen an die ganze Geschichte, als auch wie wir daran gehen. Also irgendwie, es klappt nicht mehr mit dem Ausbilden.
Und dann ist sie zu einer Jobbörse, um es mal abzukürzen.
Und dann hat nach dem Anstupsen der Schwester, diese Sarah Mirau, das Ganze in die Hände genommen, ist auf eine Jobbörse gegangen und machte dann, also wie gesagt, ganz nüchterne Erfahrung.
Also kommt zurück. Der erste Versuch war nicht erfolgreich. Erfolgreich auf der Jobbörse.
Genau. Und kommt zurück und denkt sich, okay, ich muss jetzt was ändern, wenn wir irgendwie da rankommen wollen, wenn wir weiter in Zukunft ausbilden wollen, dann gucken wir mal. Also geht sie an die Hörex heran, sie sind Hörex-Mitgliedsbetrieb, leihen sich dort eben von der aktuellen Kampagne eine Wand aus und Material aus und nehmen dann alles, was sie im Geschäft haben, mit Ohrpassstücke, machen ein kleines Video. Sie packt ihren Azubi ein im ersten Lehrjahr, der eigentlich noch gar nicht so viel erzählen kann. Aber wie ich sagte, im Grunde genommen gar nicht so viel verändert, aber das Mindsetting, das Auftreten war ein ganz anderes.
Ja.
So. Und das haben die beiden auch gespürt anscheinend, weil sie wurden an diesem Nachmittag überrollt und Unter anderem stand da ein 15-Jähriger, der seine Mutter extra auf die Jobbörse geschleppt hatte, weil er sich für den Ausbildungsgang eines Hörakustikers interessiert hat. Weil aber Lübeck so weit weg liegt, hat man zu Hause einfach schlicht und ergreifend erstmal Nein gesagt.
Okay, die wollten ihren 15-jährigen Sprössling nicht, weil wir reden ja hier über Bayern, Münchner Raum. Ne? Wie gesagt, das sind 850 Kilometer in etwa bis Lübeck, das ist schon eine andere Welt.
Richtig, ja. Und dieser Junge, der mit 15 dasteht, ist vor wenigen Jahren erst selbst aus dem Kosovo gekommen.
Ja.
Ja, und steht dann daheim an, eigentlich vorgesehen, was die Eltern machen, macht auch er. Aber ne, durch die Jobbörse macht er die Erfahrung, das könnte ein cooler Beruf sein.
Also man kann daraus so ein bisschen lernen. Es passt ein Stück weit auch zu dem, was Janine Otto letztes Jahr auf der BIHA-Mitgliederversammlung in Hannover zum Thema Azubi-Gewinnung gesagt hat. Ne? Es hilft halt einfach, wenn man jemanden Jungen mit dabei hat, der eben die Sprache der Interessenten spricht. Und das könnte hier vielleicht neben dem großen Besteck für den Jobmesseauftritt ein Erfolgsfaktor gewesen sein.
Richtig, ja. Richtig. Und die Sicherheit hinten dran als Argument, dass das Ganze ein digitaler Beruf ist. Auch da waren Argumente wie 3D-Druck, die da gezogen haben. Also das ist eine Melange aus ganz vielen Argumenten und ein schöner Beitrag, wie ich meine,
ja,
der sich lohnt, da in jedem Fall reinzugucken lohnt.
Mir hat er auch gut gefallen.
Und ich glaube, wie viele Interessenten waren dann am Ende da? Ich glaube, 17
es oder sowas. Es waren 16 von den einen, und drei haben sich im Nachgang noch gemeldet, sodass sie dann 19 Azubi-Interessenten hatten. Drei haben sie dann selber genommen. Und diejenigen, die dann wirklich weitermachen wollten, die haben sie dann an kleinere Betriebe weitergereicht im Münchner Raum.
Sehr kollegial, ne? Sehr kollegial. Ich will euch auch noch mal was erzählen. Ich war, es ist ja irgendwie Wahnsinn, ne? Dadurch, dass der Kongress dazwischen war, klingt das für mich oder ist es in meiner Erinnerung schon so total weit weg. Aber ja. Wir reden hier auch vom 6. Oktober, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Da hat Phonak in Hamburg zur Zukunftslounge, ne? Mission Morgen, Phonak, die Zukunftslounge hieß die Veranstaltung, geladen. Ich habe das bei mir so ein bisschen gespeichert als Roadshow ohne Produkte. Weil ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass ein Hersteller, ohne überhaupt irgendwie den Leuten, die da kommen, ein neues Produkt vorstellen zu wollen, sich auf Tour begibt, dazu auch noch externe Leute mit dazu nimmt, um dann eben der eigenen Kundschaft so ein bisschen einfach Gelegenheit zu geben, Dinge zu erfahren über Marketing, über Kundenkommunikation, über das Beratungsgespräch, um sie dann eben so in ihrem Tun zu bestärken, zu unterstützen oder einfach mal so Impulse zu geben, wie man so schön sagt. Also da war jemand von Hello Matteo mit dabei, Veronika Fehr hat über das Beratungsgespräch in so kleinen Workshops gesprochen. Jemand von Job Local war da, der dann so ein bisschen über wie gebe ich Stellenanzeigen auf geredet hat. War eine ganz interessante Veranstaltung, muss ich sagen.
Ja, und ich finde es auch in dem Kontext besonders interessant, wenn ein Hersteller Retail betreibt,
ja,
empfinden es ja eben viele Individualhörakustiker als eine Konkurrenz, bis dahingehend, dass sie dann sagen, ich fasse diese Produkte nicht an, weil das ist ein Konkurrenzprodukt. Und dass dann Phonak eben sagt, Moment mal, der Markt ist groß und vielfältig und wir brauchen euch genauso. Also der Retail allein ist es nicht.
Ja.
Also das finde ich ist eine starke Message, die so dahinter steckt.
Zumal man ja auch sagen muss, also ne, die Niederlassung in Fellbach hat, glaube ich, mit Gers in Deutschland jetzt direkt gar nichts weiter zu tun. Natürlich läuft das alles zusammen am Ende in Stäfa am Zürichsee. Ne, aber Fellbach kümmert sich schon um eben die einzelnen Unternehmen. Ja, und ist immer, ich muss auch immer so ein bisschen schmunzeln, ne, wenn man denn so der quasi für Konkurrenz oder die eigene Kundschaft stärken will in ihrem Konkurrenzkampf, nenne ich es jetzt mal, gegen eben eine Konzerntochter. Ja, aber es ist eine coole Sache, glaube ich. Ja, apropos, Jan, vielleicht noch ein paar Worte von dir. Du warst beim Meditrend-Kongress. Ready to move nenne ich hier mal als Stichwort. Was hast du erlebt? Mal so nochmal ganz kurz und kompakt.
Kurz und kompakt, ein Kongress ohne Produkte.
Ja, auch nah an der EuHA, ne, hat man sich überlegt, wir setzen auf andere Themen, die vielleicht auch interessanter sind.
Ja, es war so oder so sehr interessant, weil auch da das Thema Mindsetting, Wertschätzung, Umgang mit anderen Menschen doch sehr, 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 sehr präsent war auf dem gesamten Kongress. Und gerade der Vortrag von Frau Caroline von Kretschmann war super spannend, hat mir super Spaß gemacht und zeigt, dass man im Betrieb auf verschiedene Art und Weise führen kann. Wie sie es so schön zusammenfasste, man kann einen Betrieb quartalsweise führen.
Oder, ich habe die Stelle geliebt, sag du es.
Ja, sag du es, bitte.
Wie hat sie es genannt? Enkeltauglich denken.
Enkeltauglich, exakt, ja. Über Generationen. Und war bockstark, hat richtig Spaß gemacht, dieser Frau zuzuhören.
Ja.
Und bestimmt werde ich mich mal irgendwann mal in ihr Hotel einquartieren, einfach mal aus Prinzip.
Wie heißt das, Heidelberger Hof oder wie heißt das
ja,
Hotel?
Ja, genau, es ist der Heidelberger Hof. Und geführt von der Familie von Kretschmann seit über 4 Generationen.
Ich glaube, 150 Jahre oder so wird genannt.
Ja, ja,
und es ist ein 5-Sterne-Superior-Hotel oder irgendwie sowas. Also eine feine Adresse.
Marge, die liegt bei Gen 0 fast. Also unfassbar, das ganze Konzept.
Okay, ja, aber spannend, ne?
Ja, finde ich auch sehr spannend, da jemanden aus einer ganz anderen Branche reinzuholen. Und gerade Gastronomie, ich finde, da kann man als Hörakustiker sehr viel lernen. Und was, glaube ich, also ich habe den Artikel ja nur gelesen, ich war ja nicht dort, aber was da ja auch ganz bezeichnend ist, ist, dass sie eben auch scheinbar sehr lange auch ihre Mitarbeiter halten dort.
Ja,
und, ja, ja.
Also und das ist eben diese Wertschätzung, die ist einfach so unbezahlbar. Und ich verstehe nicht, warum in so vielen Betrieben die Geschäftsführung das einfach nicht schafft, die Menschen, die da arbeiten, sozusagen, es ist eigentlich relativ leicht, jemandem ein gutes Gefühl zu geben, wenn man einfach nur sagt, hier, ich sehe dich, ich sehe, was du für einen Job machst, du machst eine gute Arbeit. Warum das so oft nicht klappt und warum stattdessen irgendwelche Zahlen im Mittelpunkt stehen.
Ja.
Der Absatz muss stimmen, ja, der muss auch stimmen, aber ich kann doch trotzdem den Menschen wertschätzen. Und das scheint ja in diesem Betrieb besonders gut zu laufen bei denen.
Also Sie hatten mal das Beispiel beschrieben, dass ein Manager eines aktiennotierten Unternehmens recht größerer Natur sich mal bei ihr eingecheckt hatte und schon mit dem Eincheck und mit dem gesamten Aufenthalt im Hotel sich wohl wirklich unter aller Kanone verhalten hat. Und zwar so, dass die Mitarbeiter sogar das Heulen anfingen. Also ist die knallhart da rein und hat den Gast gefordert, ihn gebeten, das Hotel zu verlassen, sich ein anderes Hotel zu suchen und hat sich schützend vor die Mitarbeiter gestellt. Dieser Manager kam einige Wochen später wieder in das Hotel rein, um sich zu entschuldigen.
Haha!
Er erklärte danach, weswegen er da auf Zinne war. Können irgendwie menschliche Beweggründe hinten dran sein. Aber am Ende des Tages, und das hat sie auf eine wirklich so tolle, souveräne Art und Weise da formuliert gehabt, gibt es keinem Menschen das Recht, so mit anderen Menschen umzugehen. Und sich dann als Arbeitgeberin da wertschätzend und schützend vor die eigenen Mitarbeiter zu stellen, grandios.
Gute Sache. Das ist dann auch eine tolle Geschäftsführerin. Ne?
Das ist eine schmale Gratwanderung zu sagen, der Kunde ist König, aber trotzdem muss man ja immer mal auch zwischendurch sagen, also man kennt ja auch aus der Hörer.
Das sagt sie eben nicht. Das sagt sie nicht. Sie sagt, wenn die Mitarbeiter nicht glücklich werden, wie soll denn der Kunde glücklich werden?
Also was ich sagen wollte ist, in der Hörakustik kennt ja auch jeder Arschlochkunden, ja, also Leute, die sich da aufhören wie sonst was. Und dann würde ich auch sagen, dann ist es Job vom Management zu sagen, hier Kunden kommen und gehen, aber meine Mitarbeiter sind die, die bleiben. Und wenn die Bauchschmerzen haben, wenn ein bestimmter Kunde X in den Laden kommt, ist es vielleicht nicht so wichtig, den Umsatz von ihm noch mitzunehmen, anstatt zu sagen, hier, ich will aber, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen.
Deswegen sagt sie auch ganz klar, als erstes kommen die Mitarbeiter, dann kommt der Kunde und erst dann kommt das eigene Unternehmen.
Ja, spannend.
So gnadenlos geradeaus war die da.
Interessant, ich hätte den Vortrag auch gerne gehört. Aber
also es, wie gesagt, mal eine Perspektive ganz anderer Natur und so war eigentlich auch der gesamte Kongress gestrickt, egal wo in welches Seminar du reingegangen bist. Irgendwo stand der Teamgedanke, das menschliche Miteinander, das Wort Wertschätzung. Also hat Spaß gemacht, doch.
Wundervoll. Ich würde, also sehr es auch Spaß gemacht hat, an dieser Stelle gerne auf die Bremse treten. Ich gucke hier so im Augenwinkel und sehe, wir haben schon gleich 32 Minuten aufgenommen. Insofern, ne, heute ist nicht aller Tage, wir kommen wieder, keine Frage.
Richtig, also nächstes Mal gibt es dann die großen Produktvorstellungen, die auf dem Kongress stattgefunden haben. Dazu muss man sagen, dass der Kongress so spät im Monat ist, macht es natürlich nicht leichter, ein Magazin direkt danach mit Kongressthemen zu gestalten, um es mal vorsichtig zu sagen.
Richtig. Ja, wir hatten im Grunde zwei Tage nach dem Kongress. Ne? Das, unser Heft war am Dienstagabend bzw. Mittwochmittag fertig. Ja, das schafft man natürlich nicht so viel. Aber wie auch immer, wir nehmen es sportlich und setzen dann einfach für die nächste Ausgabe auf sehr viel mehr Kongress.
So schaut's aus.
Also, ich empfehle mich.
Ich verabscheue mich. Nein, schlecht ist der Witz.
Na gut. Gut, also, ihr Lieben, dann.
Over jo. Aus Hamburg, sage ich
dann
mal.
Dann. Bis demnächst in dieser Runde, würde ich mal sagen.
Unbedingt. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao, Signori.
Omni Direct.